Regelmäßige ZuhörerInnen unseres Podcasts kennen mittlerweile den Mythos Mutterliebe genauso wie den Mythos Mutterinstinkt. Aber was ist mit dem Mythos der Mutter-Tochter-Beziehung? Den wollen wir uns heute gemeinsam mit Christiane Yavuz genauer anschauen. Sie ist Familienberaterin und Coach und wurde vom Muttersein in vielfacher Hinsicht überwältigt. In ihren Coachings merkte sie, dass es nicht nur vielen Müttern genauso geht, sondern dass auch die Beziehung zur eigenen Mutter nochmal in den Fokus rückt, wenn man Mutter wird. Wir sind eben auch Töchter. Über diese manchmal schwierige, oft auf jeden Fall sehr bestimmende Beziehung hat sie ein Buch geschrieben. Tochter sein auf Augenhöhe, wie eine erwachsene Beziehung zur Mutter dein Leben stärkt. Vielleicht merkst du jetzt schon, huch, das macht was mit mir. Christiane schreibt in ihrem Buch, die Beziehung zur Mutter ist für viele erwachsene Töchter ein Wunderpunkt, der sich nicht nur auf das Verhältnis zu ihr, sondern auch auf andere Lebensbereiche auswirkt. Und dahinter steckt viel mehr als nur ein individuelles Problem. Ich zitiere nochmal, die Stimme deiner Mutter in dir drin ist immer auch das Echo des Patriarchats. Und das stellt, wie wir wissen, sehr viele Anforderungen und Erwartungen an uns Frauen. In der Mitte unseres Lebens sind wir dann Mutter und Tochter und das ist neben vielen anderen Dingen eben auch Arbeit.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama für Sorge Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Es freut mich sehr, dass du heute bei uns bist, Christiane, um mit uns über das Tochtersein zu sprechen. Und Michelle freut sich sicher jetzt schon auf schöne Begrifflichkeiten wie Daughtering und Maternostalgie. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hey. Michelle hat nämlich ein Faible und ich auch für Begrifflichkeiten, die komplexe Zusammenhänge auf den Punkt bringen. Und da sind wir im Buch.
Ja, er kennt mich schon gut, hat schon die Begriffe rausgesucht, die mich begeistern. Sehr schön. Okay, ich weiß jetzt nur nicht, ob wir mit den Begriffen schon zu tief im Thema drin sind. Deswegen weiß ich nicht, ob ich sofort danach fragen darf.
Fangen wir locker an.
Okay. Ja, Christiane. Bitte erzähl mal kurz einfach, wie dieses Thema dich denn dann so wirklich erwischt hat und uns so sehr erwischt hat, dass du gedacht hast, da muss ich was dazu schreiben.
Ja, vielen Dank fürs Hiersein. Ich freue mich total und bin gespannt, in welche Facetten wir jetzt hier im Gespräch so eintauchen, weil das Thema hat ja ganz viele Facetten. Bei mir war es so auf der persönlichen Seite, dass ich gemerkt habe, wie du gerade gesagt hast, also als ich selbst Mutter geworden bin, hat sich einfach nochmal ganz viel, ne, so Stichwort Matreszenz, Muttertät, das kennen ja mittlerweile ganz viele, einfach umgewälzt und mich umgewälzt und auch das Verhältnis zu meiner Mutter einfach nochmal in den Fokus irgendwie gerückt oder hat einfach da nochmal ganz viel aufgewirbelt. Und was mich so ganz neugierig gemacht hat, war, dass ich einfach verstehen wollte, wie es sein kann, dass wirklich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dass wirklich so ein Mensch in meinem Leben mich so wirklich auf die Palme bringen kann und immer wieder so anfassen kann oder so meine Themen, meine Knöpfe irgendwie so drücken kann, weil ich bin eigentlich ein sehr ruhiger Mensch so, ne? Und klar, und dann kamen die eigenen Kinder dazu, also ich glaube, die können das auch ganz gut, so diese Punkte drücken, aber der andere Mensch war eben meine Mutter tatsächlich und das hat mich irgendwie, also ich wollte verstehen, woran das liegt und was da dahinter liegt und das war so mein persönlicher Motivations Anschub irgendwie und so ein bisschen in der Phase parallel lief es dann eben ab, dass ich mich selbstständig gemacht habe als Mediatorin, also viel mit den Konflikten anderer Menschen mich beschäftigt habe und da kamen mehrere, vielleicht war das Zufall, eben so Mutter-Tochter-Paare, die sich in ihrer Beziehungsgestaltung oder in ihren Konflikten begleiten lassen wollten und dadurch habe ich so diesen Thementopf irgendwie aufgemacht und mich dann ganz intensiv damit beschäftigt, habe einen Online-Kurs dazu entwickelt, um erwachsene Töchter zu stärken und habe dann eben, also in dem Kurs allein knapp 100 Frauen begleitet und also insofern war es einfach auch, wo ich gemerkt habe, okay, da sind wirklich viele Frauen, bei denen das ein Thema ist und ja, also so, ne, war das so eine Mischung aus eigener, persönlichem Antrieb und auch das Beobachten von ganz vielen Geschichten und Frauen und Dynamiken, die bei ihnen so in dieser Mutter-Tochter-Dynamik stecken. Genau.
Ja, also bei mir ist das auch schon immer Thema. Und seit ich Mutter bin mehr. Und tatsächlich auch meine Mutter und ihre Mutter, also meine Oma. Also das ist schon ein Thema, das immer wieder mal aufkommt und viel beeinflusst. Und wenn man eben selbst Mutter wird, fand ich, dann lernt man nochmal die andere Perspektive vielleicht auch kennen. Das ist ja auch nochmal so ein Switch im Kopf. Weiß nicht, ob es das einfacher oder schwieriger macht, aber da passiert so viel einfach in einem drin. Und die Mutter ist dann plötzlich auch Oma und man selber ist nicht nur noch Tochter. Also da passiert so mit den Rollen ganz viel.
Genau.
Aber ich muss auch gestehen, dass ich noch nicht über die Rolle als Tochter nachgedacht habe. Also so wie du es auch im Buch dann schreibst, so es ist jetzt nichts, was wir irgendwie ganz bewusst uns mal anschauen oder eben wo es bislang Bücher dazu gegeben hätte. Oder ich fand das so witzig, dass du geschrieben hast, witzig in Anführungsstrichen eigentlich, wenn man Tochterschaft googelt, man einfach nur 2000 Ergebnisse kriegt. Da musst du erst mal einen Begriff finden, mit dem man so wenig Ergebnisse bei Google kriegt. Und dann ist mir das so klar. Also plötzlich, ich habe mich dann schon irgendwie mit der Erziehung meiner Eltern so auseinandergesetzt. Was haben denn die so gemacht? Also als ich Mutter wurde, was davon möchte ich gerne für mein Kind haben? Was nicht? Wo sage ich das? Erinnere ich mich, war für mich nicht cool, will ich für mein Kind nicht haben, so. Aber ja, diese ganzen, wie bin ich eigentlich als Tochter, was bedeutet das für mich, was ist da in unserer Beziehung drin, wie hat sich jetzt geändert, dadurch, dass ich auch Mutter bin und eine ähnliche Rolle wie sie für jemand anderen einnehme. So, also es ist sehr interessant, was du da überhaupt, also da, ganz viel aufgegangen ist.
Ja, bei mir auch. Und
relativ unsortiert, wie man vielleicht jetzt auch gerade gemerkt hat. Es ist so, ein ganz neues Feld aufgegangen.
Ja, das aber ja eigentlich da ist. Also ne, du schon merkst immer es ja auch, wenn du darüber kurz nachdenkst oder sprichst, also da kommen ja direkt ganz viele Assoziationen und Fragen und Zusammenhänge. Nur ich glaube, so geht's ganz vielen Frauen, dass dieser erste Impuls fast eher nicht da ist. Oder weil das eben so naturgemäß unsere erste Rolle einfach ist. Und die, also wir haben ja gar keinen Anlass, die zu hinterfragen, weil die war ja immer schon da.
Also mir ist es bewusst geworden, ein bisschen mehr, dass Tochter sein, mein Vater ist vor kurzem verstorben. Und dann war ich plötzlich in einer ganz neuen Rolle oder Konstellation als Tochter meiner Mutter oder bin es jetzt. Und da reflektiert man das, finde ich, noch ein bisschen mehr. Also ging jedenfalls mir so, dass das eine andere Art der Beziehung jetzt ist. Und deswegen ist das Thema mir vielleicht auch gerade so super nah, aber aber so systematisch darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet, habe ich eben auch nicht, bis ich gelesen habe. Und da sind viele Markierungen im Moment, weil das eben so wichtig ist. Ja. Ich würde vielleicht gern mal starten, weil ich das auch in der Anmoderation erwähnt habe, mit dem, weil du auch von diesen drei Mythen sprichst, auch dem Mythos der Mutter-Tochter-Beziehung, was da dahinter steckt für dich und was wir da mitnehmen können.
Da bin ich insofern, hat er für mich dazugehört, zu diesem Dreiklang, ne, Mutterinstinkt und Mutterliebe und dann eben die Mutter-Tochter-Beziehung, weil da einfach auch so viele Bilder und Erwartungen und Mythen in unseren aller Köpfen hängen. Ne? Und das fängt so bei Filmen an und Büchern und wenn so das Bild der Mutter-Tochter Beziehung, keine Ahnung, Gilmore Girls oder also einfach so dieses so Mutter-Tochter-Beziehung, da hat man direkt irgendwelche Assoziationen sind direkt im Kopf, ob das jetzt ist ganz eng und Best Friends oder ob das ist Rivalinnen und Eifersucht und Stellung wiederherstellen oder so oder Status, keine Ahnung, oder überstülpte ne, so Erwartungen, so
Lebenspläne,
genau, ich konnte nie und deshalb, also man hat irgendwie trotzdem direkt so Assoziationen im Kopf und dadurch passiert ja Folgendes, dass wir einfach unfrei sind. Also sobald wir diese Bilder im Kopf haben von einer bestimmten Art und Weise, wie eine Beziehung zu sein hat oder wie sie sein könnte, dann irgendwie ne, sind wir nicht mehr frei, die Beziehung, so wie sie eigentlich ist, zu gestalten oder anzunehmen. Also ich glaube, das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, das gehört dazu, diesen Mythos, sage ich mal, zu einfach nur mal aufzuwerfen und zu sagen, hier, guck dir das einfach an. Weil ich dann, erst wenn ich da so ein bisschen mich frei machen kann von diesen ganzen Bildern und sage, okay, ne, ich schieb das mal alles zur Seite und guck einfach nur ganz konkret auf meine Mutterbeziehung oder unsere Mutter-Tochter-Beziehung, so wie sie für uns ist, vor unserem Hintergrund, mit unserer Geschichte, mit unseren Prägungen und so weiter. Und, ne, und was dann dabei rauskommt, keine Ahnung. Aber es ist erstmal frei und individuell sozusagen gestaltbar und nicht orientiert an irgendeinem Idealbild oder einer Vorstellung. Also das ist so der Zusammenhang.
Also ich habe Gilmore Girls auch inhaliert. Und ich habe auch immer so dieses Gefühl gehabt, ich habe das auch bei Freundinnen, ne, so mit der Mutter shoppen gehen, Wellnessen gehen. Und das findet in der Beziehung meiner Mutter und mir nicht statt.
Ja.
Aber von beiden Seiten auch nicht gewollt und das macht uns gar nicht aus. Aber dann denkt man immer, vielleicht fehlt da was. Aber wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, nee, wir haben halt ganz andere Sachen. Also, dass wir zusammen shoppen gehen, ist irgendwie so lächerlich für mich. Ja. Aber ich weiß, dass das andere natürlich total gern machen und es sehr wichtig in der Beziehung ist. Und das ist halt so ein Klischee, ein Mythos, den man so im Kopf hat zum Beispiel.
Genau, und wenn wir aber dann solche Bilder im Kopf haben und in unserer individuellen Beziehung ist es aber nicht so, dann folgt ja gleich so dieses, irgendwas müsste das nicht eigentlich und ist da vielleicht doch mit uns irgendwas falsch oder mit mir irgendwas falsch und genau.
Nee, das gilt ja, glaube ich, für die meisten Beziehungen. Wenn wir, wenn wir ein Bild von einer romantischen Beziehung haben, das von amerikanischen Filmen geprägt ist, werden wir wahrscheinlich mit unserer eigenen Beziehung auch nicht so happy sein, weil das halt alles immer so überzeichnet ist und dann vielleicht in der Realität, also einfach der Alltag allein schon das alles killt, was Amerika einem da vorgibt. Aber ja, sicherlich gut, diese Bilder zu hinterfragen, auch in dieser Beziehung. Das tut man sicherlich. Ja, wenn man schon nicht bei dem Tochtersein hinguckt, dann guckt man bestimmt auch nicht auf dieses Bild, das man eigentlich hätte.
Ja.
Und da haben wir ein viel klareres Bild bei den anderen beiden Mythen, oder?
Mittlerweile zumindest, ne?
Ja, genau. Ist besser aufgebrochen worden inzwischen.
Genau.
Du hast doch vorhin. Achso, mach du, Michelle.
Ja, nein, Katharina.
Nee, mach alles gut, mach du.
Ich warte auf den Begriff.
Also, ich wollte ganz kurz nochmal drauf zurückkommen, dass Christiane gesagt hat, ein Anstoß war auch, dass ihre Mama die Knöpfe drückt. Ne? Also, dass Streit zwischen Mutter und Tochter schon eine andere Qualität haben kann. Und ich bin zum Beispiel da sehr, sehr konfliktscheu. Mhm. Ich gehe jedem Konflikt mit meiner Mama aus dem Weg, das kann ich hier sagen. Ist nicht ganz gesund, glaube ich. Aber es knallt ja auch bei einigen. Magst du da noch mal was dazu sagen? Weil da schreibst du im Buch auch viel dazu, wie wir diese Konflikte irgendwie für uns besser lösen können oder besser angehen können einfach.
Genau. Also das war eben, wie gesagt, so der Punkt, den ich verstehen wollte. Und auch warum es so ist, also so emotional und so schnell, ne, entweder, also je nachdem, zu welchem Typ man ja neigt, ne, du bist vielleicht dann eher Typ Schildkröte, ne, der sich zurückzieht und vermeidet und lieber gar nicht erst reingeht in den Konflikt, was ja auch, also letztlich nur eine Konfliktbewältigungsstrategie ist, ne, oder andere preschen eben sofort nach vorne und gehen sofort auf Krawall gebürstet in den Kampf, ne, so, und genau, und das wollte ich einfach, diese Emotionalität, die wollte ich verstehen und ich glaube, ich habe sie auch verstanden. Also es ist völlig nachvollziehbar. Es ist, ne, es ist nicht, weil irgendwie Frauen streitlustige, hysterische Wesen sind oder schnell oben raus sind oder ne, es nicht gelernt haben oder keine Ahnung, sondern es liegt einfach daran, dass es unglaublich viel sich in dieser Beziehung so brennpunktartig kristallisiert. Ne? Also da staut sich ja ein Leben lang so eine Konflikthistorie an, sozusagen. Man hat immer wieder Themen, die raufkommen. Es ist auch einfach nochmal, weil es diese gleichgeschlechtliche identifizieren oder identitätsstiftende Beziehung ist, die erste in unserem Leben. Dadurch ist sie auch nochmal eine besondere, die Konfliktpotenzial bereithält oder Reibungspotenzial. Also es gibt ganz, ganz super erklärbare Gründe, warum diese Mutter-Tochter-Konflikte auch so emotional sind. Und das fand ich erstmal auch unheimlich entlastend. Also das einfach auch zu verstehen und hinzunehmen sozusagen und anzuerkennen, dass das auch voll okay ist. Also das darf auch emotional sein. Und ich glaube, auch da wieder ist ja so das, wo es oft für viele unangenehm wird, wenn man dann das Gefühl hat, oh Gott, wir streiten ja nur, so haben wir uns überhaupt lieb oder sind wir überhaupt in Verbindung? Und da so ein bisschen auch den Blick auf Konflikte einfach zu wandeln, ne? Das ist ja auch so mein Ding, mit dem ich nach draußen will, so hier Konfliktliebe, und traut euch auch Konflikte als was zu sehen, was einfach da ist, und wie du sagst, also je nachdem, wie wir damit umgehen, darin liegt so die Kraft oder das, was dann eben auch Hilfe bringt. Genau, und deswegen, also es ist voll erklärbar, dass Mutter-Tochter-Konflikte emotional sind und schnell hochkochen und immer wieder sich vielleicht auch im Kreis drehen. Also das ist total, das ist voll okay. Und umso mehr ist es hilfreich, so für sich persönlich emotional gesunde Strategien zu entwickeln, wie gehe ich damit um? Und nicht, wie gehen die weg, diese Konflikte, sondern ja, wie kann ich sie gut für mich gestalten? Ja.
Und manchmal braucht man vielleicht auch einen Übersetzer oder eine Übersetzerin, oder die da vielleicht auch, mal ein bisschen bei einem sich im Kreis drehenden Thema oder Konflikt auch mal übersetzen kann. Weil für mich war das große Problem immer, ich konnte von meiner Mutter keine Kritik annehmen. Mhm. Weil die war, also das war sofort, ich konnte da nicht auf der sachlichen Ebene oder auf einer konstruktiven Ebene bleiben, sondern das war immer sofort persönlich. Das war emotional persönlich, weil man halt man ist ja in dieser engen Beziehung. Und wenn du irgendwas an mir kritisierst, dann, keine Ahnung, magst du mich nicht mehr oder findest mich jetzt falsch. Also es war viel größer, als es hätte sein müssen. Ja. Denn, weil in dieser Beziehung Sachebene eigentlich viel zu, wenn überhaupt gegeben, dann nur sehr gering gegeben ist. Mhm. Und das habe ich auch erst dann auftun müssen. So, okay, halt, da kann es zweierlei Dinge geben, oder? Mhm. Sie kann ein Verhalten an mir oder eine so kritisieren. Und das heißt, das stellt nicht unsere Beziehung in Frage.
Mhm. Genau. Weil man halt so ins Kindliche zurückfällt manchmal.
Genau.
Man denkt ja, jetzt haben wir die Pubertät geschafft und jetzt sind wir Erwachsene und wir haben die Wechseljahre ausgehalten gemeinsam. So, jetzt können wir doch erwachsen miteinander umgehen, aber dann fällt man in diese kindliche Tochterrolle. Also mir geht's so, dass ich mich dann kritisiert fühle oder so.
Genau. Und es ist ja genau, also ich finde es total spannend gerade, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also wie du das gerade beschrieben hast, Michelle, ist ja, dass du, also das ist ja genau das, was wir ganz oft, wenn wir unseren Kindern gegenüber mit sowas wie Kritik, wenn wir darüber sprechen, ne, und das, also das sagen wir ja auch ganz oft so zu trennen zwischen Verhalten und auf in die Richtung sozusagen, haben wir das verstanden und geben das auch schon so unseren Kindern weiter oder versuchen das zu machen, aber in die Elternrichtung haben wir manchmal diesen Wechsel selber nicht vollzogen sozusagen und können trennen zwischen Kritik an Verhalten und Kritik an Person. So, ne?
Wobei ich jetzt auch vielleicht noch in Frage stellen würde, aber da, also auch niemandem, der zuhört, zu nahe treten möchte, aber ob jetzt unsere Elterngeneration jetzt in der Kommunikation schon so feinfühlig war, dass sie das gut sprachlich auch getrennt hat, möchte ich jetzt so mal sagen, weiß ich nicht.
Total,
Also ich glaube, da sind wir, oder versuchen viele von uns heute schon viel achtsamer mit eben den Kritikpunkten oder so umzugehen.
Auf jeden Fall,
Genau. Ja, man muss ja auch überlegen, was in der Generation vorher dann, wie da Eltern-Kind-Beziehungen gestaltet wurden, Mutter-Tochter-Beziehungen, was da im Fokus stand, Also es war ja ganz, ganz anders. Das muss ich ja, wir sind ja die Cycle Breaker, das muss ich halt Stück für Stück auch ändern. Genau. Weil da waren ja ganz andere Dinge im Fokus. Ja.
Und dann nehme ich da einfach.
Nein, bitte, Christian.
Nee, ich nehme da ganz oft wahr, dass das eigentlich ein Thema, also bei diesen Generationskonflikten, ist, der das mit der emotionalen Reife zu tun hat. Und das ist also eine Tragik, muss ich fast irgendwie schon sagen, weil es, also bei vielen Eltern-Kind-Konflikten, also Eltern-Erwachsenes-Kind-Konflikten, besteht einfach ein Unterschied in der emotionalen Reife zwischen der Elterngeneration und der Erwachsenen-Kind-Generation. Und aus vielen, vielen auch gut erklärbaren Gründen hat sich eine gewisse emotionale Reife bei der Elterngeneration nicht entwickelt sozusagen. Ich weiß nicht, wie eure Beobachtung oder ob euch, also wie es euch damit so geht, aber das nehme ich oft wahr. Und das Problem an der Sache ist ja, dass sozusagen emotionale Reife Kommunikation trumpft, will ich mal sagen. Also ne, wenn die emotionale Reife nicht da ist, dann kann ich noch so sehr auf eine Kommunikation, Ich-Botschaften und so weiter achten. Aber das verhaftet dann nicht sozusagen, wenn die emotionale Reife bei meinem Gegenüber sich gar nicht entwickeln konnte. Und das ist oft, also sowas, was ich wahrnehme, dass, ne, dass an diesen Konflikten gearbeitet wird sozusagen oder versucht wird, da was zu verändern. Aber es wie so ein Deckel gibt durch die emotionale Reife der Elterngeneration, an der man sich sozusagen die Zähne ausbeißt. Ja, also wenn die nicht sich weiterentwickelt hat und wie gesagt aus guten Gründen, also nicht, weil die irgendwie nicht wollen oder so, sondern aus Gründen, aber dann verhaftet der ganze Rest nicht sozusagen. Und das ist ja total frustrierend. Also das ist ja auch total schade und traurig auch auf ganz vielen Ebenen, ne? Weil das ja dann nicht, weil das manchmal eine Veränderung auch nicht ermöglicht. Ich weiß nicht, das ist jetzt sehr abstrakt so, aber...
Ja, aber du schreibst ja auch, das fand ich ganz wichtig, das ist kein Fingerzeig auf unsere Mütter, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Und das ist ja das, was wir auch immer in Erziehungsfragen haben. Und was mir manchmal das schwer macht, in Konflikte reinzugehen, weil ich möchte ja auch nicht so kritisieren, weil ich denke, es hat ja jeder aus guten Gründen gehandelt und so. Und da jetzt dann reinzugehen und zu sagen, das finde ich aber alles doof. Ja. Das ist so, ist natürlich auch nicht die richtige Art und Weise, aber deswegen zögere ich da manchmal, weil ich mir denken kann, wenn meine Kinder irgendwann mal erwachsen sind und dann sagen, also Mama, das war ja alles, da müssen wir jetzt nochmal reden. Das würde auch was mit mir machen. Ja.
Aber jetzt mal genau an dem Beispiel finde ich gerade spannend, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, du gehst in so ein Gespräch und dann ne, würde man ja dir raten, sozusagen, so bleib bei dir, bleib so Ich-Botschaften, so mich hat das und das verletzt. So, und wenn du jetzt, also ich mache jetzt nur so hypothetisch, ne? Also wenn du jetzt da so reingehst und bleibst auch bei dir und machst praktisch, ich sag mal so, auf Kommunikationsebene alles lehrbuchartig, ja. Und wenn dann aber deine Mutter, ich sag mal, nicht die emotionale Reife hat, das auch zu hören und anzuerkennen, ja, ne, es kann Verletzungen vielleicht gegeben haben, auch wenn ich das gar nicht wollte, aber ich kann mir trotzdem die Auswirkungen dieser Verletzungen, ich kann die anerkennen, dann, ne, dann hängt es ja mit ihrer sozusagen emotionalen Reife zusammen. Und wenn sie das nicht kann, dann kannst du noch so sehr bei dir bleiben, dann kannst du aber nicht mehr beeinflussen, was das auslöst bei ihr oder wie sie dann damit umgeht. Und das ist, glaube ich, so eine wichtige, immer wieder drauf zu gucken, so was liegt bei mir und was aber eben auch nicht.
Jetzt sind wir schön genau im Gespräch zu dem Punkt gekommen, den ich für das Thema mitbringen wollte, und zwar genau, wie halte ich das dann aus? Wenn ich es bei mir erarbeitet habe, sogar gelernt habe vielleicht oder mir da Mühe gegeben habe zu reflektieren, wie ich es kommunizieren will, was hat es mit mir gemacht, und ich gehe vielleicht sogar vorbereitet oder durch Psychotherapie vorbereitet in dieses Gespräch und renne gegen diese Wand und bleibe unbefriedigt zurück, oder? Mit diesem, ich habe das jetzt alles erarbeitet, ich habe mir sogar überlegt, wie ich sage, und jetzt sagst du, nö, quasi zu mir. Was mache ich da? Was mache ich damit?
Also ich habe da diese eine Antwort nicht, sondern ich glaube, das sind einfach ja auch wieder viele Bausteine, die zusammengehören. Und also ich habe auch gar nicht den Anspruch, dass ich da jetzt alle nennen kann, aber die ich wichtig finde, ist so eine Mischung aus dieser Erkenntnis, ich renne da jetzt gegen eine Wand und das, also und diesen Schmerz darüber auch, dem auch Raum zu geben. Also das ist erstmal, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, und nicht ihn direkt wegschieben zu wollen oder so, also Schmerz und Traurigkeit auch dann Raum geben. In welchem Kontext ist nochmal eine andere Frage, aber auf jeden Fall das auch wirken lassen zu dürfen. Und dann kommt natürlich dieser ganz große, schwierige Schritt der Akzeptanz. Ne? Also, das ist ja auch immer irgendwie so das Thema, aber Akzeptanz finden ist halt auch was Kraft kostet, aber was auch aktiv gestaltbar ist. Also wenn ich mich wirklich damit beschäftige, jetzt bei so einem Beispiel, so ich habe quasi meinen Teil der Arbeit erledigt und es kommt aber nicht an, dann sich anzugucken, okay, jetzt da stehe ich jetzt und was davon kann ich denn jetzt akzeptieren oder muss ich vielleicht auch akzeptieren? Und auch wenn das teilweise dann vielleicht wirklich schmerzhafte Erkenntnisse sind, also zum Beispiel, ich muss dann jetzt einfach akzeptieren an einem gewissen Punkt, dass meine Mutter sich in dem und dem Punkt, dass die das nie nachvollziehen werden kann oder nie wirklich verstehen kann, so wie ich das eigentlich brauche. Also eigentlich würde ich mir wünschen, dass sie das alles nachvollziehen kann und verstehen kann, aber aus ihren Gründen kann sie das nicht. Also ne, vielleicht komme ich an den Punkt, wo ich das einfach akzeptieren muss. Und da, finde ich, hilft sich dieses Ganze, ich nenne es irgendwie so die vage Akzeptanzmasse, also ne, so dieses diffuse, gegen was bin ich denn da jetzt eigentlich gerannt, das sich wirklich auseinanderzunehmen und in kleine Stücke zu definieren und zu sagen, okay, also das kann ich akzeptieren, das muss ich akzeptieren, das ist was, das will ich nicht akzeptieren, da will ich irgendwie was nochmal ausprobieren oder will das nochmal mir angucken. Also wirklich so systematisch sozusagen ranzugehen und zu sagen, ja, wie so ein Destillierprozess, ich filter mir jetzt mein Akzeptat raus, also das, was ich wirklich dann auch akzeptieren kann. Und wenn das auch, ich meine, klar, das ist viel Reflexionsarbeit und so, aber eine ganz lohnenswerte. Und wenn, ne, also die so zu zerstückeln, das kann unheimlich hilfreich sein. Weil dann muss ich nicht immer wieder diese schmerzhaften Schleifen gehen oder sie werden vielleicht auch kürzer oder ein bisschen schneller, ne? Also dass ich dann ein bisschen schneller zu dem Punkt komme, ah ja, stimmt. Ich habe ja erkannt, eigentlich kann sie das gar nicht oder wird sie das nicht oder, ja.
Ich hatte befürchtet, dass deine Antwort Akzeptanz ist, aber
es läuft war so ein bisschen länger.
Nein, es war eine sehr schöne Antwort und ich fand auch das Akzeptat super cool. Also dann zu gucken, was kann ich, was muss ich, was will ich nicht, was geht nicht. Genau. Echt, finde ich echt schön, aber Akzeptanz ist immer so der schwerste Teil der Arbeit. Total, also für mich, total, ja. Und manchmal würde ich mir wünschen, wir hätten manchmal Antworten, die
einfacher sind,
um es mal ehrlich zu sagen, ja.
Die Beziehung zur Mutter ist halt auch was, da fällt es einem noch schwerer, sowas zu akzeptieren, weil sie eben so eng und so nah ist. Also wenn je lockerer das Band ist, dann kannst du sagen, ah ja, dass der Nachbar so ist, das kann ich, das akzeptiere ich, ja. Und je näher, und das ist halt so eine der allernächsten, desto schwieriger fällt es mir, weil ich ja auch mir so wünschen würde, dass wir uns da besser verstehen. Genau. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein, das wäre so schön.
Ja. Ja.
Und dann, ja, ist es halt noch schwerer.
Genau, und also genau das ist. Das, also ich will jetzt nicht noch ein neues Wort bringen, aber tatsächlich ist genau das dieser Mater-Nostalgie-Begriff, ne? Also dass das einfach in anderen Beziehungen eben nicht so mitschwingt, diese Schwere und dieses Einzigartige und dass einfach auch wirklich bei vielen Frauen in dieser Mutterbeziehung da steckt viel Schmerz und Traurigkeit und unerfüllte Sehnsucht und vielleicht auch die Erkenntnis, dass ich in der Kindheit was ganz anderes gebraucht hätte oder was nicht bekommen habe, was mich eigentlich gestärkt hätte. Ne? Also all diese Themen, die damit zusammenhängen, die sind ja schon heavy. So. Und ich merke eben oft, dass das bei Frauen da ist, aber dass auch sie das vielleicht nicht zugeben, sich nicht erlauben, das auch so schwer sein zu lassen, sondern dass man halt so auch da wieder so dieses Gefühl hat, warum mache ich mich denn jetzt hier so rum? Oder ist doch, so schlimm war es ja auch gar nicht. Also ich habe ja keinen, ich hatte keine schlimme Kindheit, sondern es war alles gut. So. Und da aber dann trotzdem anzuerkennen, okay, aber es gibt einfach ganz viel, schon auch so eine Schwere und so ein Verlustschmerz und zu merken, okay, das habe ich nie gehabt oder das werde ich auch nie, das wird sich nie, auch da wieder ne, so Akzeptanz, das wird sich nie, wir werden vielleicht nie so eng sein oder was auch immer, also wie es eben in der individuellen Beziehung ist. Aber diesen Schmerz, dem wollte ich irgendwie eine eigene Kategorie schaffen sozusagen, weil der, so wie es viele Frauen auch mir beschrieben haben, einfach nicht vergleichbar ist mit anderen Arten von Traurigkeit und Verlustschmerz und so weiter. Und deswegen, ja, Martha-Nostalgie.
Martha-Nostalgie.
Genau. Ich weiß nicht, ob das meine falsche Wahrnehmung ist oder selektive Wahrnehmung oder ob es tatsächlich zunimmt, aber ich habe das Gefühl, dass immer häufiger erwachsene Töchter ihre Beziehung zur Mutter an einem Punkt ganz abbrechen. Mhm. Und, ganz generell gesagt, wie stehst du da dazu oder woran kann man den Punkt erkennen, wo das quasi legitim wird, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich, jetzt muss ich mich quasi schützen und breche diese Beziehung ab.
Ja, also ich kann da erstmal jetzt, ich habe da keine so Gesamtzahlen oder irgendwie so, ich kann auch nur jetzt basierend darauf, was so meine Erfahrungen waren, und da habe ich ganz oft tatsächlich, habe ich so, als ich diese vielen Geschichten gehört habe und Frauen begleitet habe, hatte ich ganz oft das Gefühl, hat es mich eher überrascht, dass es nicht noch mehr und öfter Kontaktabbrüche tatsächlich gibt, weil die Schwelle wirklich sehr hoch ist und ich so eher oft beobachtet oder so das Gefühl hatte, so wieso? Also wieso haben sie eigentlich noch Kontakt? Warum lässt sie das auch zu? Also die Tochter jetzt, dass das mit ihr quasi immer wieder gemacht wird, was auch immer, so an emotionalen Abhängigkeiten oder so da bestand. Und also ich stehe da schon so zu, dass ich es hilfreich finde, sich auch da mal von allem frei zu machen und ganz möglichst nüchtern drauf zu gucken auf diese Beziehung, gerade in einer belasteten Beziehung. Ne? Also wenn die Beziehung in irgendeiner Art und Weise belastet ist, dann zu gucken, frei von allem, warum? Warum sind wir in Beziehung? Wie soll unsere Beziehung aussehen? Und da muss ja dann gar nicht der Kontaktabbruch das Resultat sein dieser Überlegung oder irgendwie die Lösung, aber auch da wieder sich von allem frei gemacht zu haben und wirklich mal drauf zu gucken, was ist es bei uns? Was sind unsere Schwierigkeiten? Was hält uns zusammen? Das gibt dann eben die Möglichkeit, zu gestalten, wie es mir emotional gut tut. Und ich kann ja immer nur für mich selbst gucken, ne, was mein Anteil der Beziehung ist, wie ich damit umgehe, tut's mir gut oder nicht. Und dann kann ich aber frei auch definieren, wie soll's bei uns sein? Ja, also da finde ich es total hilfreich, sich wirklich frei zu machen und so eher vielleicht zu überlegen, so auf welcher Ebene, ne, wie tief kann und soll unsere Beziehung sein. Und wenn ich mich da vorher frei gemacht habe von all diesen Bildern und erkenne, okay, vielleicht habe ich die Sehnsucht nach einer ganz tiefen, innigen Beziehung, aber individuell mit meiner Mutter ganz konkret ist es nicht möglich aus Gründen, dann kann ich ja viel leichter, oder dann habe ich zumindest einen Weg zu sagen, ich will aber trotzdem die Beziehung beibehalten, aber dann mache ich es auf einem anderen Level und fahre sie vielleicht einfach nicht in so einer Tiefe, sondern freier oder und ganz konkret zu überlegen, was heißt das dann? Mhm. Heißt das, wir sehen uns einmal im Monat oder jede Woche, aber nur eine Viertelstunde? Also ganz konkret so zu überlegen, was tut uns denn da gut? Und was wünsche ich mir oder wie lässt sich das für uns gestalten? Ja.
Also frei von diesen Bildern und auch frei von diesem Damoklesschwert, das über einem hängt, genau. So, aber es ist doch deine Mutter. Hört man ja dann immer, wenn man sagt, ich habe da den Kontakt abgebrochen. Wie, das ist doch deine Mutter.
Hast ja nur eine.
Genau. So ist es. Da sagst du schon, man kann es wirklich gute Gründe geben, die Beziehung eben umzugestalten oder zu sagen, so, okay, ich muss mich da jetzt vielleicht auch nur für eine Zeit mal rausnehmen, bei mir schauen, bevor ich wieder in Kontakt gebe. Genau.
Also auch so eine Kontaktlosigkeit verändert sich ja. Und auch da kann ich ja immer wieder einchecken und mal gucken, so, wie ist es denn jetzt? Tut es mir gut, keinen Kontakt zu haben? Oder belastet es mich trotzdem? Bin ich die ganze Zeit mit Grübeln beschäftigt? Will ich es mir nochmal angucken? Also, ne, das ist, glaube ich, einfach so eine Offenheit zu behalten, dass sich das auch immer wieder entwickeln darf. Also es ist ja auch irgendwie ganz beruhigend, dass da nie irgendwas in Stein gemeißelt ist, sondern das kann und darf und muss sich auch einfach wieder entwickeln. Ja. Mhm.
Und ich habe mir dann auch mal die Frage gestellt, hätte ich mit diesem Menschen eigentlich eine Beziehung, wenn das nicht diese vorgegebene Beziehung wäre, also dass wir einfach vom Universum da zusammengeworfen wurden, wir zwei. Hey, wie also hätte ich dann mit diesem Menschen eine Art von Beziehung, einen Kontakt und wie würde der ausschauen? Und nicht nur dieses vorgegebene, wir zwei gehören zusammen. Mhm. Ich war mal Teil von dir und deswegen müssen wir jetzt so und so ausschauen. Also ich meine, das kann man auf die anderen Familienmitglieder genauso anwenden. So. Aber zum Freimachen habe ich das ganz gut gefunden. Ja. Weil man sagt ja immer so das schöne geflügelte Wort, dass die Freunde die gewählte Familie sind.
Genau.
Und irgendwie durch das habe ich mir dann mal gedacht, wäre ich mit meiner Schwester eigentlich befreundet, wenn sie nicht meine Schwester wäre? So. Oder stelle ich mir die Geschwisterbeziehung auch nur einfach ja so durch dick und dünn und Pferdestehlen vor? Und ist es vielleicht bei uns einfach ganz anders? So.
Wobei ich finde, dass diese Frage dann auch voll wieder die Tür aufmacht zu so einem neugierigen Blickwinkel. Und dann, weil dann guckst du ja auf die andere Person auch wieder, sieh dir anders an und guckst so, ja, wer ist denn das eigentlich? Wen habe ich denn da vor mir? Und vielleicht kenne ich auch manches gar nicht, weil ich immer nur sie als Mutter oder als Schwester. Für mich war es immer die Mutter und Schwester. Also vielleicht gucke ich sie mir jetzt nochmal als Frau an, so als eigenständiges Wesen, das eben gar nicht in einer Beziehung zu mir steht, sondern wer ist die denn?
Ja auch ab, ja, muss unabhängig ich auch von den Verantwortlichkeiten, die man auch fühlt in alle Richtungen, ne? Das muss man ja auch sagen.
Genau.
Dass da ja auch so ein Druck, aber so eine Erwartung da ist, weil man eben auch in gewisser Weise füreinander verantwortlich ist, trotzdem noch, auch wenn man erwachsen ist.
Ja. Genau. Ja.
Ja, schwieriges Thema.
Ja, also.
Ja, aber das, also, man merkt halt, das habe ich in der Anmoderation auch gesagt, man merkt vielleicht, das macht was mit einem, weil das ist sowas, also auch gerade im Freundeskreis, man spricht schon über viele Dinge, aber darüber habe ich mit meinen Freundinnen jetzt noch nie so gesprochen und dachte, es wäre vielleicht mal cool, sich auszutauschen, wie, ist denn, also abgesehen davon, wie passt deine Mama eigentlich auf die Kinder auf oder nicht?
Ja.
Wie geht's dir denn damit?
Ja, Tochterschaftszirkel oder sowas.
Ja, einfach mal fragen, wie fühlst du dich eigentlich als Tochter deiner Mutter? Ich glaube, diese Frage hat noch nie jemand so gestellt. Also nicht am Spielplatz.
Ich habe es mal versucht, auf Instagram zu stellen, aber da, also ich glaube, da ist so wenig Resonanz, weil das ist so also kann man irgendwie, ist die Hürde groß, sich erstmal mit zu beschäftigen.
Ja, da muss man halt erstmal damit anfangen, sich zu beschäftigen, bevor man da vielleicht nach außen gehen kann mit einer Aussage. Aber wir können es ja trotzdem hier auch nochmal probieren. Wenn wir jetzt hier unsere Sachen auf Insta posten, wenn ihr Lust habt, wenn ihr dazu was sagen wollt, dann kommentiert da doch gerne. Ich werde das nochmal dazu schreiben, wie es euch so geht als Tochter oder vielleicht auch nur, dass ihr sagt, ja, damit habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt, aber möchte ich gern oder sollte ich mal oder
ja. Oder auch alles ist schön. Also das gibt es ja tatsächlich auch.
Ja klar, du hast natürlich in der Beratung dann die Fälle, die irgendwie konfliktreich sind. Das ist bei uns im Podcast ja oft so, dass wir diese Fälle anschauen, aber natürlich gibt es ja auch, wenn ihr ganz tolle Mama-Tochter-Beziehungen habt, dürft ihr auch kommentieren.
Unbedingt, wir wollen ja alle Seiten anschauen und nicht nur die eine. Nee, wobei ich tatsächlich überrascht war, als du am Anfang gesagt hast, dass die zu dir in die Mediation kommen. Das hat mich wirklich überrascht. Also das kann ich nicht sagen,
Bereitschaft.
Ja, eben, dass da schon so viel Bereitschaft da ist, weil das in dem Feld, in dem ich bin, also total oft, dass es Konflikte mit Müttern gibt. Gerade weil ich ja die Frauen begleite, die in den ersten 3 Jahren ihrer Mutterschaft sind, wo gefühlt der Topf ganz besonders viel brodelt, aber ganz wenig Bereitschaft, da hinzuschauen oder in dieses Thema zu gehen. Und wenn, dann ist das eigentliche Konfliktthema immer nur dann die Erziehung.
Ja, genau.
Also an der fängt's dort immer an, dann zu knallen.
Ja.
Da zeigen sich dann eben die Werte, die Einstellungen.
Das Ganze. Aber eigentlich ja voll spannend. Also ich finde es immer, ich würde immer gern so, weil es ist ja so hilfreich und so wertvoll, da in Austausch zu gehen. Also, ja.
Total, ja. Und da fand ich tatsächlich, das würde ich gerne abschließend noch sagen, auch den Gedankengang von der Leandra Vogt in unserer Folge zum Cycle Breaking so gut, dass sie gesagt hat, wir sollten uns jetzt vielleicht nicht nur als alleinige Cycle Breaker darstellen, weil meistens haben auch unsere Mütter und deren Mütter schon angefangen, Muster zu durchbrechen und haben also in ihren Möglichkeiten Muster gebrochen, haben dann zum Beispiel auf körperliche Gewalt verzichtet schon. Und und haben aber vielleicht noch mit Strafen und also psychischen Gewalttätigkeiten gearbeitet. Aber trotzdem haben sie schon ein Muster von ihrer Vorgängergeneration durchbrochen. Und an dem dürfen wir jetzt anknüpfen. Aber wir sollten da trotzdem in diesen Blick auch gehen. So war vielleicht nicht immer alles gut, was passiert ist. Und trotzdem hat sie vielleicht auch schon, wenn ich mit ihr ins Gespräch gehe, werde ich erfahren, dass sie schon Dinge durchbrochen hat, die sie noch anders erlebt hat. Ja, total. Und dafür richtig, auch mal neugierig zu sein. Das fand ich damals eine ganz tolle Message auch von ihr. Und ich denke, dass das hier auch gut passt, wenn wir sagen, wir wollen neugierig sein für das. Und mit der Neugier erreichen wir ja auch eine ganz andere Gesprächsbasis als mit Vorwürfen und Anschuldigungen oder unserem Schmerz.
Also bei mir hat es total viel verändert, dass meine Mama jetzt, als ich selber Mama wurde und älter wurde, mit mir mal drüber geredet hat, wie es eigentlich war, als sie Mutter wurde und wie das für sie als Tochter war und so weiter. Weil das erzählt man ja keinem Kind. Aber jetzt bin ich auch erwachsen, jetzt weiß ich, was Mama sein bedeutet und was da dran hängt. Und hat gesagt, und da war das mit meiner Mama so und so und so. Und es hat für mich so viele Aha-Bläschen platzen lassen in meinem Kopf, weil ich dachte, ah ja, okay, das erklärt X, Y und Z, ja, so war das damals. Also da auch ins Gespräch zu gehen, ist vielleicht bei dem Thema mein Appell. Also wenn es möglich ist und wie ist es denn für dir, wie war das denn für dich damals? Ja, oder wie ist es denn jetzt noch? Also meine Oma ist ja auch noch da. Wie ist denn da eure Beziehung? Weil das gibt sich ja irgendwie weiter oder beeinflusst einen ja sehr.
Ja, total wichtig, ja.
Ja, voll, voll schön. Also unsere herzliche Einladung an alle, die zuhören. Schaut mal hin, wie fühlt ihr euch als Tochter? Vielleicht geht ihr mal ins Gespräch, entweder mit Freundinnen darüber, wie sie sich als Tochter fühlen, oder eben mit eurer eigenen Mutter darüber, wie sie sich damals als Tochter gefühlt hat. So kann man da ein bisschen so eine Brücke bauen, finde ich eine ganz tolle Einladung. Und wer in das Thema noch tiefer abtauchen möchte, weil es ist eine Reise durch diesen Reflexionsprozess, hat die Christiane in ihrem Buch geschrieben, Tochter sein auf Augenhöhe. Und wer sich auf diese Reise machen möchte, darf sich gerne bei uns melden. Wir verlosen ein Exemplar an unsere Steady-Unterstützerinnen.
Und kannst du, Christian, nochmal sagen, was du noch so anbietest für das Thema? Weil du hast vorhin gemeint, du hast ja auch schon Hunderte in zum Online-Kurs begleitet, wenn man da nochmal begleitet reinsteigen will.
Genau. Bei mir war gerade euer Ton ist ein bisschen am Wackeln, deswegen hoffe ich, ich habe es jetzt richtig verstanden, aber ich mache gern nochmal oder einen Hinweis darauf. Also das Buch ist natürlich eine Möglichkeit. genau. Und den Online-Kurs, der heißt Tochter, klare Grenzen, Tochter sein auf Augenhöhe. Oder Tochterschaft auf Augenhöhe. Genau, in dem kann man auch selbstverantwortlich Schritt für Schritt einfach sich durch diese Etappen mit kleinen Videomodulen und im eigenen Tempo durchbewegen sozusagen. Genau.
Oh, alles klar. Wir verlinken das natürlich auch wieder in den Shownotes, wer da reinschauen möchte. Ich liebe ja Kurstitel, die klare Grenzen versprechen, weil mit Grenzen setzen haben wir, glaube ich, alle so unsere Schwierigkeiten. Deswegen klingt das schon sehr interessant und sehr verlockend, und da noch was dazu zu lernen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du einen Scheinwerfer auf ein Thema gelegt hast, das eigentlich immer schon da war und noch nicht gar nicht im Scheinwerferlicht war. Vielen Dank dafür und ganz viel Erfolg mit deinem Buch und deiner Arbeit.
Vielen, vielen Dank euch beiden und für alles, was ihr auch auf die Beine stellt und unterstützend macht. Vielen Dank.
Dankeschön. Ciao. Wir hören uns wieder in einer Woche. Bis dann.
Ja, also so intensive Gespräche fand ich, waren es halt. Und so.
Ja, total. So richtig wichtige Themen, die man viel zu oft ausblendet, denke ich.
Oder was ganz Neues, das Tochterthema. Also ich habe das wirklich, also es ist ja ein Thema bei mir, aber ich habe das nie so aus der Perspektive einfach betrachtet.
Ja, ich auch nicht, überhaupt nicht. Also das Thema mit den Finanzen und der Altersvorsorge, das ist ja sowas, was einem schon irgendwie immer über dem Kopf hängt, wie so ein Damoklesschwert, und man es gerne halt eigentlich wirklich aktiv wegschiebt. Also muss ich, also jetzt von mir gesprochen, ist das sicherlich sowas, wo ich mir immer wieder denke, sollte ich mal? Und dann, ja, mache ich dann. Wäre echt wichtig, ja, mache ich dann. Aber das Thema Tochtersein ist nicht mal so, dass ich jetzt irgendwie das mal weggeschoben hätte, sondern es einfach nicht da war. Also ja. Super, ja, cool. Super cool heute wieder, total viel zu denken.
Ja, ich denke auch mal, ich muss was in meine Therapie mitnehmen, wenn ich dann wieder ankomme. Also wir hatten im Podcast folgendes Thema und ich dachte... Wie nervig bei der Therapeutin, aber ja, also es sind echt so viele Sachen einfach dabei. Ja.
Die soll unseren Podcast hören, dann kann sie sich schon darauf vorbereiten, womit du wiederkommst.
Nächste Woche.